Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und willkommen zu unserer Sendung vom Mittwoch. Aus dem Studio grüßt Sie Daniela Honigmann. Wir nehmen das heutige Datum, den 26. August, zum Anlass, um 680 Jahre in der Geschichte zurückzublicken. An diesem Tag im Jahre 1346 ist nämlich Johann von Luxemburg gestorben und das Königreich Böhmen, und nicht nur das, ging an seinen Sohn Karl IV. Über. Was man über die Ereignisse in der schicksalhaften Schlacht bei Crecy weiß, darum geht es heute unter anderem in unserem Tagesecho. Zuvor stellen wir aber noch die Frage, inwiefern der Arbeitsplatzabbau bei Volkswagen in Deutschland dem Handel in Tschechien beeinflusst. Und in der zweiten Hälfte der Sendung hören Sie ein Interview mit dem Regisseur Eduard Germis, der einen Dokumentarfilm über Kiew in Kriegszeiten gedreht hat. Soweit der Programmüberblick. Das Wort hat nun Till Janzer.
Die Nachrichten.
Die tschechische Regierung plant eine automatische Ausweisung von Ausländern ab einem bestimmten Strafmaß. Man habe sich auf 3 Jahre Gefängnis als untere Grenze geeinigt, sagte der Vorsitzende der Rechtsaußenpartei Freiheit und direkte Demokratie, Tomio Okamura, am Dienstag nach einer Sitzung des Koalitionsrates. Seinen Worten nach hat Justizminister Jeronim Tate bereits einen entsprechenden Gesetzvorschlag vorbereitet. Bisher entscheiden die Gerichte in Tschechien laut Okamura von Fall zu Fall bei einer möglichen Ausweisung von ausländischen Straftätern. Die Privatschulden der Bewohner Tschechiens sind in der ersten Hälfte dieses Jahres um 16% angestiegen. Insgesamt lagen sie Ende Juni bei umgerechnet 184 Milliarden Euro. Dies gab das Czech Credit Bureau bekannt. Den größten Anteil der Schulden machen Hypotheken sowie Verbindlichkeiten aus Bausparverträgen aus, und zwar 154 Milliarden Euro. Der kleinere Rest umfasste Schulden im Bereich des Verbrauchs. Am Mittwoch haben offiziell die Restaurierungsarbeiten am Prager Barockkomplex Invalidovna begonnen. Es werde eines der aufwendigsten Sanierungsprojekte in Mitteleuropa sein, sagte Premier Andrej Babiš bei der symbolischen Schlüsselübergabe an die Restaurateure. Die Arbeiten sollen umgerechnet knapp 90 Millionen Euro kosten und bis Ende 2029 dauern. Es handelt sich um die größte Investition des tschechischen Denkmalschutzamtes bisher. Nach der Sanierung soll das historische Gebäude auf unterschiedliche Weise kulturell genutzt werden. Die Prager Invalidovna zählt zu den bedeutendsten Bauwerken des Barock in Tschechien. Seit 2017 ist sie nationales Kulturdenkmal. Errichtet wurde sie in den Jahren 1731 bis 1737 nach den Plänen des Barockarchitekten Kilian Ignaz Dienstenhofer als Unterkunft für Kriegsversehrte. Tschechien ist wieder vogelgrippefrei. Dies hat die Weltorganisation für Tiergesundheit am Mittwoch auf ihrer Website veröffentlicht. Laut dem tschechischen Veterinäramt bedeutet dies einen wichtigen Schritt, um den Handel mit Geflügel und Geflügelprodukten auch mit Ländern außerhalb der EU wieder frei zu gestalten. Am 11. November vergangenen Jahres war die Vogelgrippe in einem kommerziellen Zuchtbetrieb Tschechiens nachgewiesen worden. Den letzten Fall gab es am 25. März dieses Jahres. Seitdem war kein kommerzieller Betrieb mehr betroffen. Deswegen gilt die Vogelgrippefreiheit rückwirkend ab 31. Juli. Zum Sport. Die tschechischen Volleyballerinnen haben sich bei der Heim-Europameisterschaft in Brünn vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Am Dienstagabend bezwangen sie die Ukrainerinnen mit 3:1 nach Sätzen und holten den 3. Sieg in der Vorrunde. Damit können sie nicht mehr von einem der 4 vorderen Plätze in der Gruppe B verdrängt werden, die zum Einzug ins Achtelfinale berechtigen. Im abschließenden Vorrundenspiel treffen die Tschechinnen am Donnerstag auf die Bulgarinnen. Für die Schützlinge von Trainer Janis Athanasopoulos geht es dabei um eine möglichst gute Position für die Playoff-Runden. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Donnerstag ist es in Tschechien meist heiter bis wolkig und trocken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 24 bis 29 Grad.
Das waren die Kurznachrichten vom Mittwoch. Sie hörten Till Janzer. Wir blicken von Tschechien aus kurz über die Grenze. Dem deutschen Automobilkonzern Volkswagen stehen entscheidende Wochen bevor, die über seine Zukunft bestimmen werden. Die angekündigten Sparpläne könnten auch drastische Folgen für die Wirtschaft im Nachbarland Tschechien haben, wo viele Unternehmen als Zulieferer für den Autobauer tätig sind. Marketa Kachlikova berichtet.
Volkswagen-Chef Oliver Blume hat am Dienstag eine Serie von Betriebsversammlungen gestartet, um die Belegschaft von der Notwendigkeit harter Einschnitte zu überzeugen. Laut Petr Knapp, Strategieberater für den Automotive-Sektor beim Unternehmensberater EY, könnten mindestens 200 tschechische Zulieferer indirekt von den Sparmaßnahmen betroffen werden. Bis zu einer Schließung von Werken sei es zwar noch ein weiter Weg, so Knapp in einem Interview in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks. Dennoch erwarte der Experte nun heftigen Widerstand der deutschen Gewerkschaften und massiven politischen Druck auf die Konzernleitung.
Ich denke, dass dieser Prozess noch einige Zeit dauern wird. Doch selbst wenn ein bestehendes Werk lediglich seine Produktion drosselt, hat das direkte Auswirkungen auf die tschechischen Zulieferer. Wenn Werke ihre Auslastung auf 2/3 oder die Hälfte ihrer Kapazität senken, bekommen das die hiesigen Betriebe zu spüren.
Einige Unternehmen in Tschechien verzeichnen bereits spürbare Auftragsrückgänge. Das Ausmaß sei jedoch sehr unterschiedlich, betont Knapp. Denn der Begriff Automobilzulieferer sei breit gefächert. Die Spanne reiche von kleinen Betrieben bis hin zu Großkonzernen mit jeweils unterschiedlichen Produktionsportfolios und variierender Abhängigkeit vom VW-Konzern.
Es gibt Betriebe in Tschechien, bei denen die Rückgänge bei etwa 10% liegen. Ich weiß aber auch von Zulieferern, deren Aufträge um 20-40% eingebrochen sind. Das betrifft natürlich nicht nur Volkswagen, auch wenn der Konzern die größte Absatzbasis für die tschechische Zulieferindustrie darstellt. Ähnliches gilt für andere Marken und Konzerne wie Stellantis.
Progressive tschechische Zulieferer bemühen sich laut Knapp bereits seit Jahren um eine Diversifizierung. Neue Absatzmärkte finden sie teilweise in Branchen wie der Energiewirtschaft oder der medizinischen Robotik, vorrangig jedoch in der Verteidigungs- und Dual-Use-Industrie. Auch Technologien für die Landwirtschaft oder die Umstellung von PKW auf LKW-Komponenten würden Alternativen bieten. Petr Knapp.
Die Unternehmen suchen überall nach neuen Möglichkeiten, aber verständlicherweise ist die Lage der europäischen Industrie nirgendwo rosig. Die Verteidigungsindustrie wächst zwar, reicht aber mit ihrem Volumen nur an einen Bruchteil dessen heran, was die Automobilindustrie generiert.
Die VW-Tochter Škoda Auto erzielt an ihrem Stammsitz in Mladá Boleslav bislang gute Ergebnisse. Laut dem Experten besteht derzeit keine Gefahr, dass die Umstrukturierung des Mutterkonzerns auch das tschechische Werk in absehbarer Zeit belasten könnte.
In der jetzigen Situation ist Škoda für Volkswagen eine Art Goldgrube mit extrem starken Gewinnmargen. Die Auslastung der hiesigen Werke läuft auf Hochtouren. Die Produktion wird derzeit vielmehr an andere Standorte ausgeweitet, an denen bereits der Superb oder verschiedene Elektroautos vom Band laufen.
Die Automobilindustrie trägt rund 9-10% zum Bruttoinlandsprodukt der Tschechischen Republik bei. Dennoch befürchtet Knapp nicht, dass der Stellenabbau bei Volkswagen und eventuelle Umsatzeinbußen der Zulieferer die tschechische Wirtschaftsleistung dauerhaft einbrechen lassen.
Wir dürfen nicht vergessen, dass es neben Škoda mit Toyota und Hyundai noch zwei weitere große und sehr erfolgreiche Automobilhersteller auf dem hiesigen Markt gibt. Gleichzeitig werden im Zuge der Krise einige Aktivitäten sowohl in der Entwicklung als auch in der Produktion aus Deutschland und anderen westlichen Ländern hierher verlagert. Tschechien kann von diesen Umstrukturierungen also durchaus profitieren, da das Land nach wie vor ein leistungsfähiger Produktionsstandort mit niedrigeren Kosten ist.
Laut Knapp müssen zwar einige hundert Mitarbeiter die klassische Fertigung verlassen. Im Gegenzug wachsen jedoch die Entwicklungsteams hierzulande. Ich glaube also nicht, dass der tatsächliche Personalrückgang dramatisch sein wird, schließt der Experte.
Soweit zu den tschechisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen. Nun verlassen wir die Gegenwart und gehen ein ganzes Stück in der Geschichte zurück. Am heutigen Mittwoch ist es genau 680 Jahre her, dass Johann von Böhmen in der Schlacht bei Crecy zu Tode kam. Die Herrschaft im Königtum ging im Folgenden an seinen Sohn über, den späteren römisch-deutschen Kaiser Karl IV. Beinahe hätte es dessen große Ära aber nicht gegeben. Es war die erste große Kampfhandlung im Hundertjährigen Krieg. In der Schlacht bei Crecy am 26. August 1346 stand Böhmen an der Seite Frankreichs in dessen Feindschaft mit England. Johann von Luxemburg, König von Böhmen und Markgraf von Mähren, zog bereits voll erblindet ins Gefecht. Diese Beeinträchtigung habe ihm schon in den Jahren zuvor seinen Beinamen eingebracht, sagt Eva Doležalová vom Geschichtsinstitut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften.
Historische Quellen in anderen Ländern bezeichnen den Luxemburger als Johann den Blinden. Er faszinierte Europa dadurch, dass er trotz dieses Handicaps bereit war, sich weiter der Politik und den Kämpfen zu widmen.
Heute könne nur noch schwer beurteilt werden, ob Johann geahnt hat, dass die Schlacht bei Crecy sein letztes Gefecht werden würde, räumt die Mittelalter-Expertin ein. Sie gibt zu bedenken, dass die Kämpfe bei schlechtem Wetter stattgefunden haben.
Trotz der Überzahl der Armee des französischen Königs, in der eine Einheit eben von Johann von Böhmen angeführt wurde, entwickelte sich die Schlacht zu ihren Ungunsten. Der Luxemburger muss ab einem bestimmten Zeitpunkt geahnt haben, dass der Kampf nicht gut ausgeht. Davon zeugt auch die Tatsache, dass er seinen Sohn vom Schlachtfeld wegführen ließ, den zu dieser Zeit schon gewählten römisch-deutschen König Karl IV.
Johann von Böhmen habe sich seit seiner Herrschaft als geschickter Verhandlungsführer erwiesen, fährt Doležalová fort. Als Höhepunkt seiner diplomatischen Fähigkeiten beschreibt die Historikerin Johanns Einfluss auf den Papst, der einen Bannfluch über den damaligen römisch-deutschen Kaiser Ludwig IV. Verhängte und damit die Wahl Karls IV. Ermöglichte.
Dadurch sicherte Johann der Luxemburger Dynastie den Zugang zum Kaiserthron. Er war ein großer Diplomatenkönig. Seine Politik wird jedoch manchmal überschattet von dem, was wir heute als goldenes Zeitalter der böhmischen Geschichte wahrnehmen, nämlich die Ära Karls IV.
Einige Ungenauigkeiten gebe es zudem in der heute üblichen Bezeichnung der Regenten. Im Tschechischen wird Johann immer mit seinem Herkunftsnamen Luxemburg genannt, ganz ähnlich wie dann auch wieder sein Enkel, der spätere König und Kaiser Sigismund. Bei Karl IV. Wird der Familienname für gewöhnlich weggelassen. Doležalová kommentiert.
Er war auch nicht der vierte Karl auf dem hiesigen Thron, also müssten wir ihn eigentlich den böhmischen König Karl I. nennen. Die Bezeichnung Karl IV. Gilt streng genommen erst, als er zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt wurde, also 1355. Wirklich richtig wäre es tatsächlich, den Namen Karl IV. Von Luxemburg zu benutzen.
Die große Ära in der böhmischen Geschichte ist nun aber mit dem Namen Karl IV. Verbunden. Bevor sie ihren Anfang nahm, kämpfte auch der Sohn Johanns von Böhmen am 26. August 1346 in der Schlacht bei Crecy. Dabei bestand ein reelles Risiko, dass es danach gar nicht zu der vorbestimmten Thronfolge und dem einsetzenden Aufstieg Böhmens kommen würde.
Johann von Luxemburg hatte zwar noch einen zweiten Sohn, aber er wusste, dass es seine Hinterlassenschaft und sein politisches Werk gefährden würde, wenn Karl auf dem Schlachtfeld etwas zustößt. Obwohl der Anthropologe Emanuel Wilczek es herausgefunden hat, wird wenig darüber gesprochen, dass Karl der Vierte bei diesem Kampf Verletzungen erlitt, die an seinen Gebeinen noch im 20. Jahrhundert nachzuweisen waren. Das Risiko, dass auch er im Gefecht fallen könnte, war also relativ groß.
Karl der Vierte, damals 30 Jahre alt, überlebte die Schlacht bei Crécy jedoch. Seine Krönung zum böhmischen König fand dann am 2. September 1347 statt. Das war unser Tagesecho vom Mittwoch hier bei Radio Prag International, dem Auslandssender des Tschechischen Rundfunks. Der deutsche Filmemacher Eduard Germis lebt seit langem in Prag. Im Dezember vergangenen Jahres hatte sein neuester Dokumentarfilm Premiere. Er trägt den Titel Dark but Free – Letters from Kiev. In dem 80-minütigen Streifen sind Eindrücke aus der ukrainischen Hauptstadt und Interviews mit ihren Bewohnern zu sehen. Ferdinand Hauser hat Germis gesprochen. Sie hören eine Wiederholung vom Januar dieses Jahres.
Schauplatz.
Eduard, Russland hat die Ukraine im Februar 2022 überfallen, am 24. Februar 2022. Wann war dir klar, dass du einen Film darüber machen willst oder über die Situation in der Ukraine, dass du das irgendwie filmisch festhalten willst?
Also die Situation war so, dass ich Bekannte hatte in der Ukraine und generell so ein bisschen Verbindung zu dem Land hatte. Als Russland die Ukraine überfallen hat, war ich gerade auf Teneriffa und dachte mir irgendwie so, ich muss sofort irgendwas tun. Und habe eigentlich mit mir so gehadert, was ich denn da jetzt tun könnte. Ja, so. Letzten Endes war das so, dass ich das erste Jahr über einfach hier in Prag quasi war und versucht habe, hier ein bisschen Leuten zu helfen. Also ich hatte über einen Bekannten zum Beispiel eine kleine Familie bei mir zu Hause gehostet und hatte schon während diesem ersten Jahr quasi versucht, eigentlich einen Film zu machen über diese Familie, wie die hier zurechtgekommen. Daraus ist irgendwie nicht wirklich irgendwas geworden. Also das hat sich einfach filmisch nicht so entwickelt, wie ich mir das gedacht hatte quasi. Naja, und dann über verschiedene so Umwege hinweg quasi hatte ich die Gelegenheit, nach Kiew zu reisen mit meiner damaligen Freundin. Und tatsächlich hatte ich das jetzt vorher nicht irgendwie großartig geplant. Die Situation war im Prinzip die, dass ich irgendwie meinen Rucksack gepackt hatte, meine Kamera irgendwie sicherheitshalber mitnehmen wollte, ein Stativ, ein Mikrofon und so, ne? Ja, und dann konnte ich im Prinzip die ganze Nacht nicht schlafen und dachte mir so, okay, was mache ich denn jetzt dort eigentlich? Und habe versucht, mir irgendeine Art Konzept zu überlegen. Und tatsächlich war das irgendwie eine sehr, sehr produktive Nacht. Weil, ja, ich hatte halt dann wirklich diese Idee zu diesem Film mit diesem sozusagen Videobriefen.
In deinem Film kommen ja 10 Menschen zu Wort, die du interviewt hast sozusagen. Was sind denn das für Menschen? Also welchen Beruf haben die, was machen die und wie hast du die gefunden? Sind das alles Kontakte von dir gewesen oder wie war da so der Weg zu diesen Interviewpartnern?
Also die allerersten, ja, das waren quasi meine Bekannten. Die Journalistin zum Beispiel, Alina Schörlmetter, war eine Bekannte von mir. Und das waren so im Prinzip die Leute, an denen ich das Konzept ein bisschen getestet habe. Ne? So, das heißt, wo ich halt wusste, ja, dass die mal mitmachen würden und mal schauen, was dabei rauskommt quasi. Und woran ich auch festgestellt habe, dass das tatsächlich irgendwie gut funktioniert. Also zum Kontext quasi muss man sagen, das war ja direkt ein Jahr nach dieser Invasion. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es da eigentlich noch sehr viele irgendwie, naja, dass die meisten Leute wahrscheinlich noch nicht irgendwie wirklich so in diesem, naja, so eine Art Gelegenheit hatten, darüber zu reflektieren, was eigentlich passiert, was mit ihnen passiert, etc. Weil sie halt alle einfach, naja, die ganze Zeit in diesem Stress waren quasi durch diese Kriegssituation und einfach nur so einen Tag nach dem anderen quasi gelebt haben immer und nicht wirklich darüber halt reflektieren konnten. Und deswegen dachte ich so, da gibt's vielleicht, ja, wenn man denen so eine Art den Raum quasi zur Verfügung stellt, dass die mal laut darüber nachdenken, was denn eigentlich alles passiert gerade, was mit ihnen passiert und ähnliches, ja, dass das quasi, dass da was Gutes bei rauskommen könnte. Und das war tatsächlich dann so der Fall, zum Beispiel eben diese bekannte Alina. Nach den 20 Minuten, die wir da aufgenommen hatten, habe ich halt auch gesehen, dass das für sie eigentlich sehr intensiv war, alles, ja. Und ja, sie hat dann so zu mir gesagt, dass sie tatsächlich vieles davon eigentlich noch gar niemandem gesagt hat. Also quasi während diesem ganzen Jahr hatte sich das so in ihr angestaut quasi. Und selbst ihrem Freund hätte sie viele Sachen davon nicht gesagt. Ja, mhm. Und da habe ich schon gemerkt, so okay, das ist jetzt, also ich bin hier wirklich so quasi zum richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Idee. Und die anderen Teilnehmer, ja, das waren halt wiederum, ich weiß nicht, Empfehlungen von anderen Leuten etc. Und ich war ja letztendlich quasi zweimal da, also zweimal zwei Wochen in Kiew. Und das zweite Mal, als ich da war, habe ich schon so ein bisschen konkreter nach ganz bestimmten Leuten gesucht, die mir da quasi vorher so ein bisschen gefehlt hatten, also die, um das ganze Konzept halt so ein bisschen auszufüllen, weil ich wollte halt schon ein ziemlich breites Spektrum quasi von der Gesellschaft da in Kiew zumindest abbilden und ja auch auf eine unterhaltsame Art, also quasi wirklich ganz verschiedene Arten von Menschen da zu einladen.
Dein Film trägt ja den Titel Dark But Free, Letters from Kiev, und das Letters ist eigentlich ganz bedeutend wahrscheinlich, weil du ja eben die Interviewpartner gebeten hast, so Videopostkarten aufzunehmen. Was ist das für ein Konzept gewesen? Also wie haben diese Interviews funktioniert? Kannst du das vielleicht kurz erläutern?
Also das Erste, was man dazu sagen muss, dass es wirklich keine Interviews waren. Das heißt, ich habe nicht wirklich Fragen gestellt hier an der Stelle. Ich habe da halt wirklich versucht, einfach einen Raum zu schaffen quasi und so eine Art Setting ja, zu schaffen, so dass die halt frei sprechen können über was auch immer sie wollen. Ja. Das hatte halt einfach mehrere Gründe. Also ein Grund war einfach ein ganz praktischer quasi, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine Doku machen will, die eher so beobachtenden Charakter hat, ja, dann naja, verbringt man damit einfach viel mehr Zeit. Und das, naja, der Ausgang ist auch ein bisschen ungewiss, weil man nie so ganz genau weiß, wie diese Story sich quasi entwickeln wird. Deswegen hatte ich mir halt wirklich überlegt, okay, irgendein Konzept, was ich halt durchziehen kann mit den begrenzten zeitlichen Mitteln, die ich habe, und bin da bei diesen Videobotschaften gelandet, ne? Der andere Grund war, dass ich ja wusste, okay, ich werde da auch mit Leuten reden, die ich jetzt halt nicht kenne. Ne? Wie bringe ich die jetzt dazu, sich halt zu öffnen, wirklich, und zu reflektieren? Und ja, meine Idee war einfach die, dass ich die halt quasi da hinsetze, eine Kamera vor die stelle und mit denen das so bespreche, dass ich sie halt wirklich so eine Art in ein anderes Mindset kriege. Ich habe denen quasi immer gesagt, so, okay, stell dir vor, du hast eine sehr, sehr, sehr nahe Person, die irgendwo weit weg lebt, im Ausland oder ähnliches, ja, und ihr habt wirklich einfach quasi ein komplettes Jahr im Prinzip gar nicht miteinander kommuniziert, ja. Diese nahe Person, die hatte ich aber sehr lieb, ja, also der liegt sehr viel an dir und die will wirklich erfahren quasi, was geht mit dir gerade ab quasi, was macht der Krieg mit dir, was machen diese Umstände mit dir, und ja, die Kamera war quasi wirklich so positioniert, dass die Leute halt in die Kamera auch schauen, ne, nicht auf mich. Ich bin da oft einfach auch quasi weggegangen, zum Beispiel in den Raum nebendran oder einfach, wenn wir im Freien gefilmt haben, irgendwie bin ich extra 15 Meter weit weggegangen oder so und habe da halt nur über die Funkkopfhörer quasi zugehört, was die so erzählen, und habe die halt einfach ununterbrochen quasi erzählen lassen, die meiste Zeit über, ja.
Und hast du nur in Kiew aufgenommen oder auch in anderen Städten in der Ukraine?
Nur in Kiew, also das war auch wieder so, naja, damit man das ganze Konzept halt nicht zu sehr ausweitet, weil letztendlich, dann kommen halt vielleicht so Fragen auf, so ja, wieso filmt er da und nicht an der Front oder ähnliches, ne? Deswegen hatte ich mir das wirklich alles sehr konkret überlegt, dass ich das Ganze sehr begrenze quasi auf junge Menschen in Kiew konkret, ne? Aber es sind ja nicht alle aus Kiew unbedingt, ne? Also da gab es ja zum Beispiel einen sehr jungen Menschen, den ich auch ganz konkret gesucht hatte, der aus einem ganz konkreten Ort, aus Mariinka, kam. Das war so einer der ersten Orte zu dem Zeitpunkt, die halt einfach komplett zerstört waren, also wo einfach kein Stein mehr auf dem anderen steht. Mittlerweile gibt es leider viel mehr solche Orte.
Die Interviews fanden in Kiew ja an verschiedenen Orten statt. Also einmal sitzt die Interviewpartnerin in der U-Bahn, in der Metro, glaube ich. Einmal sitzt jemand auf einem Hinterhof und erzählt, einmal auf einer Bühne in einem Theater irgendwie. Wie wurden denn diese Orte ausgewählt? Waren das also Orte, die dir die Gesprächspartner gezeigt haben und meinten, hier könnten wir das aufnehmen? Oder wie kam das zustande, dass die Menschen gerade an dem jeweiligen Ort sitzen in dem Film?
Also ich muss sagen, vieles davon war einfach relativ zufällig. Ja. Also es gab natürlich ein paar Sachen, die halt konzeptueller Natur waren. Ja, das heißt so Alina, die halt Journalistin ist bei TV Toronto, die haben wir quasi bei denen im Büro, wobei das deren altes Büro war quasi, gefilmt. Das heißt, das war ganz praktisch, dass da sowieso schon jemand war. Da standen auch so ein paar Möbel rum, die sie noch nicht irgendwie umgezogen hatten ins neue Büro. Aber ja, viele Sachen waren zufällig. Zum Beispiel Dina, das Mädchen, das wir in der Metro aufgenommen hatten. Da war das so, dass wir uns auf einen konkreten Zeitpunkt verabredet hatten, wann wir dieses Interview drehen. Und wir wollten das eigentlich in einer Bibliothek drehen. Aber dann war eben gerade zu dem Zeitpunkt, war da halt Luftschutzalarm Ich bin in die Metro heruntergestiegen quasi, weil es da sicher ist. Dina war irgendwo anders quasi in der Metro und wir sind quasi beide so stecken geblieben und haben aber festgestellt, dass wir zum Glück immerhin auf der gleichen Linie sind. Das heißt, ich konnte einfach zu ihr rüberfahren. Und dann haben wir halt das Interview quasi da in dieser Metrostation gedreht, während halt über uns, die Luftabwehr tätig war.
Mhm. Eine sehr markante Figur an dem Film ist auch der Stand-up-Comedian, der irgendwie trotz des Krieges irgendwie weiter seine Auftritte macht und die Menschen mit Humor ein bisschen, weiß ich nicht, aus der Realität rausholen will oder irgendwie zusammenbringen will. Was würdest du sagen, welche Rolle denn dieser Humor eigentlich spielt im Krieg gerade? Kannst du dazu was sagen?
Ich glaube tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also im Prinzip so Resilienz wäre halt das Schlagwort hier an sich. Ne? Also genau auch ähnlich wie, da gab es ja noch einen anderen Charakter, der elektronische Musik macht, der so ein bisschen über Raves etc. erzählt hat. Ne? Manchmal gibt es da so seltsame Perspektiven oder Kommentare aus dem Ausland, aus dem Westen, im Sinne von so, ja, so schlimm kann das ja alles nicht sein, wenn die da drüben tanzen gehen etc. oder ins Café gehen und so weiter und so fort. Ne? Aber genau so funktioniert das ja natürlich nicht so. Der einzige Grund, warum die Ukraine quasi jetzt immer noch den Krieg führt und immer noch ihre Stellung hält, ist natürlich jetzt nicht einfach, weil sie unglaublich mutig sind und stark sind und etc., sondern auch, weil sie es irgendwie als Gesellschaft quasi geschafft haben, so eine Art Resilienz halt aufzubauen, ne? Dass ihnen halt wirklich irgendwie wichtig genug ist, da einfach durchzuhalten, ja. Und das ist ja halt eher wirklich ein Marathonlauf als jetzt irgendwie eine Art Sprint.
Inwiefern hat denn der Krieg die Protagonisten verändert? Was berichten sie, was das mit ihnen macht, diese Situation?
Da gibt's halt ganz viele so interessante Beiträge von denen direkt im Film, ne? Aber ich kann ja ein paar Sachen vorwegnehmen quasi. Ich habe da zwei Soldaten in dem Film und der eine von denen erzählt natürlich, also wie er vorher war, einfach irgendwie ein Skater etc., hat gern Bier getrunken mit seinen Kumpels und sowas, ne? Jetzt sitzt er da in Uniform, hätte nie gedacht, dass er irgendwie sowas machen könnte, wie in den Krieg gehen, auf Leute schießen und so. Aber ja, dass er sich halt irgendwie jetzt dran gewöhnt hat und dass er absolut keine Reue irgendwie hat, wenn er auf die russischen Soldaten schießt, ne? Das muss man halt irgendwie so hinnehmen, wie es ist. Also so, ich glaube, wenn man wirklich so in seiner Position wäre oder sowas, könnte man das vielleicht ganz gut nachvollziehen. Aber auch er quasi sagt dann, dass sein Herz quasi komplett versteinert ist, ne? Und dass er sich dessen auch irgendwie bewusst wird und dass er sich dessen auch bewusst ist, dass er danach wahrscheinlich irgendwie mit dem Psychologen daran arbeiten will, ne? Dass er irgendwie wieder ein normaler Mensch werden will. Dass er auf keinen Fall irgendwie so sein ganzes Leben lang verbringen will mit so einem kalten, versteinerten Herz quasi.
Und das war der Mittwoch hier bei uns bei Radio Prag International. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auch morgen wieder auf Sie. Daniela Honigmann sagt Tschüss und naslyšenou.